NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Ich werde auf der Bühne ich selbst, sagt Lars Eidinger. Viele haben ihm dabei schon zugeschaut. Nicht nur im Theater, bei Hamlet, Richard III., Peer Gynt oder Jedermann, sondern auch im Kino. Unmöglich jetzt alle Rollen aufzuzählen, die er bisher gespielt hat. Zunehmend auch in großen internationalen Produktionen. Unter anderem an der Seite von Isabelle Huppert, Juliette Binoche oder George Clooney. Andere kennen seine Fotos, zwei Bildbände hat er herausgebracht oder erleben ihn als Discjockey. Seit Jahren legt er auf und jetzt ist er hier, Lars Eidinger. Hallo, freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Langweilen Sie sich manchmal eigentlich auch?
Ja.
Ach wirklich?
Ja.
Und was ist das?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich langweilt.
Warum?
Naja, ich finde, das ist so ein bisschen, im Grunde ist Langeweile ein Begriff wie Tod. Der ist für mich nicht zwangsläufig negativ konnotiert. Also ich finde eine Langeweile eigentlich eher ein Ideal.
Da entsteht dann auch wieder etwas draus?
Na, da dehnt sich ja im Grunde ein Moment. Ja, und mich inspiriert auch Langeweile, auf jeden Fall.
Weil, wenn man so schaut, was Sie alles machen, entsteht immer das Gefühl, Sie könnten eigentlich gar keine Langeweile haben. Seit gestern ist jetzt Sterben im Kino zu sehen. Weltpremiere war auf der Berlinale. Da gab es den Silbernen Bären für das Drehbuch von Matthias Glasner, der auch Regie geführt hat und in dem Film die Geschichte seiner Familie erzählt. Sie spielen einen Dirigenten, Tom, der an der Uraufführung einer Komposition arbeitet, die auch Sterben heißt. Matthias Glasner hat sehr, sehr lange, glaube ich, an der Realisation dieses sehr persönlichen Projektes gearbeitet. War dann überrascht, dass so viele prominente Schauspieler zugesagt haben. Also nicht nur Sie, sondern auch Corinna Harfouch ist dabei, Lilith Stangenberg, Robert Quistek, Ronald Zerfeld. Warum haben Sie Ja gesagt?
Ich habe tatsächlich zugesagt, bevor ich wusste, wer da noch mitspielt, einfach nur aufgrund der Geschichte. Also das war damals während des Lockdowns, rief mich Matthias an und wir kannten uns eigentlich gar nicht und meinte, er würde mir gerne sein Buch schicken, sein Drehbuch und würde sich dann im Anschluss mit mir treffen wollen, dass wir uns kennenlernen. Und also meiner Erinnerung nach, das ist ja dann auch mal, ist wahnsinnig lange her, war ich sofort überzeugt, also schon nach der Lektüre, dass ich gesagt habe, ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, ich würde da gerne ein Teil von sein. Und dann war es aber so, dass ich dieses Treffen mit Matthias vergessen habe.
Ach.
Weil in dieser Zeit hat man gar keine Verabredungen getroffen. Und ich hatte mir den Termin auch nicht eingetragen. Und am nächsten Tag rief er an und meinte, du, ich habe da übrigens auf dich gewartet, du warst gar nicht da. Und mir war das so unangenehm und er hat mir das auch wirklich übel genommen, verständlicherweise. Und hat auch dann danach, das war eigentlich der Moment, wo er dachte, er fragt lieber einen anderen Schauspieler. Ich kann es mir nur so erklären, dass es doch auch vielleicht einen Ansatz von einem Widerstand gab in mir, weil ich dachte, die Aufgabe ist eigentlich nicht zu bewältigen, dass ich denjenigen treffe, dessen Leben ich dann nachspiele und auch in dessen Anwesenheit dann ihn spiele. Also das ist ja eigentlich ein total absurdes Vorhaben und dass das ein bisschen der Grund war, dass ich gesagt habe, ich vergesse den Termin einfach.
Mehr über den Film in dieser Stunde in der Kultur à la carte. Wir beginnen mit einer ersten Wunschmusik, mit dem ersten Satz aus der Partita Nummer 2 C-Moll von Bach mit Glenn Gould. Was verbinden Sie damit?
Also wenn ich ehrlich bin, in erster Linie den Film von Lars von Trier, The House Jack Built. Da läuft die Musik sehr prominent. Ich habe ziemlich spät überhaupt erst so ein Interesse für klassische Musik entwickelt, weil ich aus einer Familie komme, die keine Klassik gehört hat. Bei uns liefen Weihnachten die Flippers, so das war so das Maximum. Und meine Eltern haben auch wirklich, wir haben immer Weihnachten vorm Baum gestanden und ein Familienmitglied hatte die Fernbedienung für den CD-Player in der Hand und da liefen dann die Flippers und die haben immer die dritte Strophe ausgelassen. Die war dann instrumental und meine Eltern haben immer weiter gesungen und haben sich dann gewundert, wenn dann die dritte Strophe kam, die ja dann die vierte war, dass es überhaupt eine vierte Strophe in dem Weihnachtslied gab. So bin ich groß geworden und was mir so imponiert bei dieser Musik von Glenn Gould ist tatsächlich dieses Mitsummen, was man vor allem hört, wenn man Kopfhörer auf hat. Der summt nicht die Melodie mit, sondern er summt was eigentlich so fast so was Beiläufiges. Ich finde, es hat so ein bisschen was Wahnsinniges, aber es übt auf mich eine große Anziehung aus. Ich finde das einfach aufregend, den dabei summen zu hören, während er Klavier spielt.
Kultur à la carte mit Lars Eidinger. Sind Sie auch ein Mitsummer, wenn Sie Musik hören eigentlich? Also jetzt gerade waren Sie ganz still.
Ich habe jetzt eher darauf geachtet, ob ich es jetzt auch höre. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Stück so wirklich hörbar ist. Da hatte ich eher das Gefühl, er singt mit. Aber ich glaube, ich habe es mir ein bisschen abgewöhnt. Also meine Frau, ich bin mit meiner Frau sehr lange zusammen, seit 25 Jahren, und die hat klassischen Gesang an der Hanns Eisler in Berlin studiert. und die hat immer gesagt, ich soll nicht mitnicken, so wenn Musik kommt, das fand sie immer oder findet sie doof. Das habe ich mir abgewöhnt so und vielleicht habe ich mir das Summen dann auch abgewöhnt.
Sie haben gerade schon gesagt, dass es am Anfang ein bisschen seltsam für Sie war, in Sterben zu spielen, weil Sie eben quasi den Regisseur und Autor dieses Films spielen, Matthias Glasner. Es geht, das sagt ja schon der Titel, ums Sterben, aber natürlich auch um das Leben, weil ohne Tod kein Leben. Und Sie müssen als Tom da schon ziemlich extreme Dinge aushalten, erleben. Die Mutter ist schwer krank, der Vater dement und wird auch sterben. Die Schwester ist alkoholsüchtig, ein sehr guter Freund, schwer depressiv. Auf der anderen Seite wird ein Kind geboren, die Ex-Freundin bekommt ein Baby und sie werden so eine Art Ersatzvater. Das entspricht ihnen aber ziemlich, glaube ich, ne? Weil ich mich an nur wenige Schauspielerinnen oder Schauspieler erinnern kann, die so oft schon auch über das Sterben und das Leben und das Miteinander gesprochen haben wie sie.
Ja?
Ja? Ist Ihnen das noch gar nicht aufgefallen?
Ja, vielleicht höre ich mir zu wenig andere an. Ja, ich finde es schon ein großes Thema für mich, weil es was Unheimliches hat, auch in der Hinsicht, dass man darüber so wenig weiß und damit so umgehen muss. Das ist so eine große Unbekannte ist, die da lauert. Und es hat vielleicht auch mit dem Theater zu tun. Ich spiele an der Schaubühne. Ich bin ja da immer noch festes Ensemblemitglied seit 1999. Kein Stück im Repertoire, an dem ich nicht am Ende sterbe. Also es scheint ja was zu sein, was den Menschen interessiert und was man sich wie ritualisiert immer wieder vor Augen führt und vorspielt. Ja, und trotzdem kommt man ja da auch nicht weiter. Also in Hamlet heißt es das unbekannte Land, über dessen Grenze kein Reisender zurückkehrt. Was ist der Tod? Und unweigerlich stellt sich dann auch die Frage, was ist das Leben? So, und das finde ich eigentlich so den größten Genuss an der Kunst, sich diesen Fragen zu stellen. Und auch wenn man da wahrscheinlich am Ende keine befriedigende Antwort bekommen wird, es geht um die Auseinandersetzung, um die Beschäftigung damit. Und das macht mir Spaß. Also es ist tatsächlich eine Freude oder eine Leidenschaft oder ein Genuss, mich dieser Frage zu stellen.
Ich habe ja eben schon ein paar Namen genannt. Also Sie spielen unter anderem mit Corinna Harfuch zusammen, die ihre Mutter spielt. Lilith Stangenberg ist die Schwester. Das müssen, glaube ich, auch ziemlich besondere Dreharbeiten gewesen sein, oder? Wie haben Sie das erlebt? So auch fast familiär?
Ja, wobei, das ist dem Zuschauenden, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Wir haben gar nicht so viel miteinander zu tun. Ich habe, glaube ich, eine einzige Szene oder zwei mit Lilith Stangenberg, obwohl es meine Schwester ist, aber wir haben eigentlich kaum Kontakt in dem Film. Ich habe mit meiner Mutter viele Szenen. Bei Corinna ist es schon so gewesen oder ist es schon so, dadurch, dass ich die wirklich so lange kenne. Ich habe ganz früh im Theater, es war eine meiner ersten Inszenierungen an der Schaubühne, eine Inszenierung von Christina Paulhofer, von Sarah Kane, Phaedras Liebe, da hat sie meine Mutter gespielt. Da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Und so lange kennen wir uns auch schon. Und unsere Beziehung profitiert auch davon, dass es so eine Vertrautheit gibt. Und trotzdem hatte ich jetzt auch wieder verstärkt das Gefühl, dass man sich wieder neu begegnet, weil man sich auch verändert hat. Und jetzt war das tatsächlich so, dass es ein bisschen mich an Familie erinnert hat. Das stimmt schon.
Es gibt eine ganz zentrale Szene in dem Film zwischen Ihnen beiden. Nach dem Tod des Vaters und Mutter und Sohn begegnen sich und man hat von Anfang an das Gefühl, eigentlich wollen die sich gar nicht wirklich begegnen und haben sich auch nicht viel zu sagen. Und wie Sie beide dann am Tisch sitzen und sich so ganz langsam herausstellt, woran das liegt, das ist schon so, ja, spannungsgeladen, dass man fast, wenn man im Zuschauerraum sitzt, den Atem anhält. Das hat wahrscheinlich auch deutlich davon profitiert, dass Sie sich schon so lange kennen, oder?
Ja, ich glaube, vor allem, was das Vertrauen angeht, dass man so eine Szene so drehen kann, wie wir es gemacht haben, und zwar ohne zu proben. Also das war schon besonders. Und es hat sich dann, wenn man es in ein Bild fassen will, so angefühlt wie, also die Szene dauert 20 Minuten. Ja, hat sich so angefühlt, als wenn wir an einem Abgrund gestanden hätten, uns bei der Hand genommen haben und gemeinsam ins Ungewisse gesprungen sind. Und dass man dann unten ankommt und sich in den Arm nimmt und sich vergewissert, dass man noch da ist und dass man gemeinsam unten angekommen ist und stolz ist auch über den Mut, den man aufgebracht hat, da gemeinsam runterzuspringen. Aber sozusagen auch mit allem, was dieses Bild beschreibt, dass es gemeinsam passiert, dass man sich an der Hand hält. Und ja, das war für mich wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Einfach das zu machen und zu erleben war unbeschreiblich.
Aber um das immer wieder zu schaffen, spielen Sie doch auch, oder? Diese Magie zu erreichen.
Klar, aber es gelingt halt auch oft nicht. Ja, also es ist ja auch so beim Film zum Beispiel, mehr als beim Theater natürlich. Die Fehlversuche sind ja nicht sichtbar. Die finden aber statt, andauernd. Und das ist schon frustrierend so. Ich hatte zum Beispiel gestern ein Casting. Ja, da habe ich mich wahnsinnig lange für vorbereitet, weil es war sehr viel Text. Dann fange ich natürlich als Schauspieler an, mich da rein zu fantasieren und ich beschäftige mich damit. Ich lese das Drehbuch, das ist eine Miniserie, 260 Seiten Drehbuch und dann stelle ich mir natürlich schon vor, dass ich das spiele und dann habe ich dieses Casting und dann gibt es vielleicht 3 Tage später den Anruf, ja, war toll, aber wir haben uns für einen anderen Schauspieler entschieden oder nicht, vielleicht nicht mal war toll, sondern einfach, nee, du bist es nicht geworden. So. Und das ist natürlich eine große Enttäuschung. Und das hört auch nicht auf. Also man kommt auch nicht an den Punkt, wo man sagt, so ist mir egal oder ich bin da nicht mehr aufgeregt, sondern ich habe gestern die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht fast sogar umgekehrt ist. Also dass die Aufregung größer wird. Ich war gestern wahnsinnig aufgeregt. Es geht eigentlich immer um alles.
Avril 14th, auch ein Wunsch von Ihnen, Lars Eidinger von FX Twin.
Ja, also für mich wirklich eins der schönsten Musikstücke, die je geschrieben wurden. Ich weiß nicht, warum mir das so viel bedeutet, aber es ist für mich wie so eine Melodie. Ich habe mich jetzt gerade nochmal gefragt, als es lief, ob das vielleicht für manchen kitschig oder trivial klingt. Für mich klingt es wahnsinnig. Das ist so wie so, ja, wie so eine Essenz von Musik. Also, ich fand es mal ganz interessant. Ich zitiere das auch in der Inszenierung Peer Gynt an der Schaubühne von Henrik Ibsen. Mich hat es damals sehr beschäftigt. Als Barack Obama Präsident wurde, hat Stevie Wonder ihm eine Hymne geschrieben. Und die Hymne ging folgendermaßen: Obama. Obama. Und das habe ich gehört und dachte, Moment mal, das ist ja die Tonleiter. Und dann dachte ich, ja, das ist natürlich die schönste Hymne, die man jemandem schreiben kann, weil es die Grundlage aller Musik ist. Und es macht ja viel mehr Sinn, jemanden wie Barack Obama, der das Potenzial hatte, Welt zu verändern oder die Weltordnung zu verändern oder zu erneuern, dass man dem sozusagen die, wie die Grundfarben oder halt die Tonleiter zur Verfügung stellt. Und diese Melodie, ich weiß nicht warum, von FX Twin ist für mich so eine Melodie, die sozusagen die Grundlage oder deswegen sage ich Essenz von Musik ist. Ist ganz einfach, ist fast eine kindische, etwas ja Naives, aber für mich klingt es wahnsinnig schön.
Tom in dem Film ist Dirigent. Das war jetzt sicher auch nicht trivial für Sie, das zu spielen, oder?
Nee, das sind auch so Sachen, wenn ich ehrlich bin, da habe ich extreme Widerstände. So. Also wenn dann da drin steht, er ist ein Dirigent, denke ich so, oh nee, jetzt muss ich dirigieren lernen und dann stelle ich mich da hin und dann gucken alle, macht er das gut? Oder plötzlich ist man so Kriterien unterworfen, um die ich mich sonst gerne drücke oder die auch in der Kunst einfach keine Relevanz haben. Ja, also Kriterien wie richtig und falsch und gut und nicht gut. Und das ist ja das Aufregende an der Kunst, dass man in diesen Kategorien nicht denkt. Deswegen, das hat zwar keiner verstanden, aber deswegen habe ich ja irgendwann mal gesagt, ich bin der beste Schauspieler der Welt, weil ich gedacht habe, das ist natürlich total absurd in einem Zusammenhang, wo es diese Kategorien gar nicht gibt, das einfach zu behaupten. Also wenn ich gesagt hätte, ich kann 10 Meter hoch springen, hätten alle gesagt, ja, mach mal. Aber wenn man das andere behauptet, hebelt man eigentlich eher diese Wertmaßstäbe aus. So, das war so ein bisschen der Spaß daran.
Den nicht alle verstanden haben.
Nee, ist auch okay. Oder nicht okay, aber ja, nee, den auf jeden Fall nicht alle verstanden haben. Aber mir war es dann auch irgendwann zu doof, es zu erklären, weil dann wird es ja wirklich trivial. Aber egal, auf jeden Fall beim Dirigent habe ich immer das Gefühl, da sitzen dann so und so viel selbsternannte Fachleute im Publikum und sagen, also naja, komm, also so dirigiert man jetzt nicht. Ja. Und ich habe mir dann, ich gucke mir sowieso viel Dirigenten an oder ich gehe gerne in Konzerte, aber ich habe mir dann natürlich nochmal, habe jetzt nochmal spezieller auf Dirigenten geschaut. Und es gibt einen Dirigenten, den ich sehr verehre, Theodor Korenzis, und habe mir den angeschaut und dachte dann plötzlich so, ja, verrückt, so gewisse Bewegungen, die der macht, wenn ich die machen würde beim Film, würden alle denken, naja, komm, also der hat sich jetzt gar nicht damit beschäftigt. Und dann kommt man unweigerlich in sowas Akademisches oder Schulmeisterliches, dass man es so richtig machen will. Und das stört mich, weil, und das meine ich mit, diese Kategorie hat eigentlich in der Kunst nichts verloren. Es geht nicht darum, was richtig zu machen. So. Ja, und trotzdem war ich da sehr bemüht, die Taktwechsel dirigieren zu können und die Musik ändert sich sehr oft oder der Takt ändert sich sehr oft und da war ich sehr genau und war auch fleißig.
Hatten Sie denn tatsächlich das Gefühl, also Sie dirigieren dann ja tatsächlich in der Berliner Philharmonie, ein Jugendorchester, dass Sie auch als Dirigent jetzt in Anführungszeichen mit den Musikern in so eine Art Kommunikation treten konnten, dass es funktioniert hat?
Ja, absolut. Also ich meine, um ehrlich zu sein, der Dirigent Johannes, der mir das beigebracht hat, Johannes Ziel, der hat oft auch hinter mir gestanden, ja, und dann haben die eigentlich, sind die ihm gefolgt. Aber es gab Momente, wo das von der Kameraeinstellung nicht möglich war und wo das Orchester wirklich nach mir gespielt hat. Und das war interessant, weil am Anfang wirkt es relativ selbstverständlich, weil man es gar nicht so richtig spürt, dass die einem folgen. Interessant wird es erst ab dem Moment, wo man sie verliert. Dann merkt man das Gewicht. Dann merkt man plötzlich, wow, das bin ja ich. Ich führe die gerade, ja. Und das hat dann manchmal 10, 15 Sekunden gedauert und dann habe ich sie verloren, aber das war auch für mich unvergesslich. So, das waren 2 Nächte in der Philharmonie.
Nächte?
Ja, man muss ja immer nachts drehen, weil tagsüber kriegt man die Philharmonie nicht. Und ja, das vergisst man dann auch, wenn man den Film schaut, geht man davon aus, es ist vielleicht früher Abend. In der Realität war das 4 Uhr morgens. Ja, also ich finde auch die Musik von Lorenz Dangl wirklich großartig, die er komponiert hat.
Es ist ja eine große Diskussion, auch in dem Film. Ist diese Musik jetzt kitschig? Also Sie haben es eben schon angerissen. Oder ist sie Kunst? Also das ist für den Komponistenfreund, gespielt von Robert Gwisdek, auch ein großes Thema. Wie haben Sie sie empfunden?
Ja, er sagt zum Beispiel, der Komponist, also Robert Gwisdek, sagt in dem Film, Kitsch ist, wenn das Gefühl die Wirklichkeit nicht erreicht. Und das kann ich nachvollziehen. Aber es ist natürlich trotzdem was Subjektives. Und mich erreicht die Musik. Also wenn ich die Musik höre, erreicht mein Gefühl jedes Mal die Wirklichkeit, wenn ich ehrlich bin.
Jetzt hören wir einen Ausschnitt aus der 3. Sinfonie von Gustav Mahler mit Anne-Sophie von Otter und den Wiener Philharmonikern unter Pierre Boulez. Mehr dazu dann gleich.
Thank you.
Kultur à la Carte mit Lars Eidinger. O Mensch ist auch Ihr Bildband überschrieben, der im vergangenen Herbst erschienen ist. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Ja, der Titel stammt sozusagen aus dem Stück von Mahler beziehungsweise dem Text von Friedrich Nietzsche. Und den habe ich auch zum ersten Mal in der Philharmonie gehört, dirigiert von Theodor Korenzis. Und das Buch hatte einen ganz anderen Arbeitstitel und ich saß da drin und dann kam genau dieser Moment und dann hieß es O Mensch. Und dann dachte ich, ah ja, das ist doch interessant, sozusagen auch was dieses O Mensch meint. Also wenn man es jetzt einfach liest, dann könnte man ja auch denken, vielleicht ist es gemeint wie Och Mensch oder O Gott. Oder dass es so eine Form von Wertung erfährt. Aber für mich ist es eigentlich eher, ich glaube im Japanischen ist O ein Präfix, also ein Achtungszeichen im Sinne von gib Acht, so heißt es ja auch. O Mensch, gib Acht. Und da habe ich einen Zusammenhang zur Fotografie gesehen oder zu meiner Art, wie ich Fotografie verstehe.
Wie verstehen Sie das denn?
Das ist jetzt komplizierter, aber ich weiß nicht, dieser ganze Text, ich versuche ihn mal jetzt zu erinnern, vielleicht schaffe ich es.
Ich meinte jetzt auch, wie verstehen Sie Fotografie?
Ich weiß, aber darauf beruht es. Der Text geht so, O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht, die Welt ist tief. Tiefer noch als Herzeleid. Na, es hat so gut angefangen, ne? Und jetzt weiß ich es nicht weiter. Jetzt habe ich auch mein Telefon nicht hier. Ich wollte es mal auswendig lernen, aber man kriegt so einen Eindruck davon. Und was ich interessant finde, ist, es ist wörtliche Rede. Was spricht die tiefe Mitternacht? Und dann spricht die tiefe Mitternacht. Und die tiefe Mitternacht sagt, ich schlief. Aus tiefem Traum bin ich erwacht. Allein das finde ich so als Konstrukt wahnsinnig faszinierend, dass die tiefe Mitternacht schlief und was sie dann spricht. Und meine, die Parallele, die ich da gefunden habe für mich zur Fotografie ist, die Art und Weise, wie ich fotografiere, ja eigentlich in der Tradition des Ready-Mades, also ich inszeniere die Bilder nicht, sondern ich halte einfach nur fest, was ich sehe. Und da muss ich teilweise sehr schnell sein, weil es sehr flüchtige Momente sind. Und ich folge da einem sehr oberflächlichen Reiz. Und das, was die Bilder letztendlich ausmacht, erschließt sich für mich eher im Nachhinein. Und das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach ähnlich wie bei Träumen, wo man teilweise aufwacht und denkt, was war das denn jetzt für ein Traum? Und es ist irgendwie total banal und doof eigentlich. Und dann erzählt man den Traum vielleicht jemandem und merkt plötzlich, nee, das ist irgendwie, steht ja für viel mehr und es ist ja viel komplexer und es ist ja eigentlich wie ein Sinnbild.
Ist das dann fast ein Gespräch mit sich selbst?
Ja, also wie eine Analyse, ja, die man ja auch mit sich selber macht. Klar, man kann den Traum auch jemand anderen erzählen, aber bei mir ist es oft auch ein Gespräch mit mir selbst. Und in der Fotografie ist es halt auch so, dass ich auf einen oberflächlichen Reiz reagiere und ein Motiv festhalte und dann erst verstehe, wie tiefgründig es eigentlich ist. Und das fand ich interessant zu verbinden, diesen Text von Nietzsche, also dann dieses O Mensch zu benutzen als Buchtitel.
Was ich irre fand, ist, dass auf sehr, sehr vielen Bildern überhaupt keine Menschen drauf sind.
Ja, das ist so ein bisschen die Idee, oder es kommt daher, ich habe meine Großmutter tot aufgebahrt gesehen, bevor sie beerdigt wurde. Und es war für mich ein sehr prägendes Erlebnis. Ich weiß noch, wir waren da, meine Familie und ich, wir waren in Hanau auf dem Friedhof und dann hat der Pfarrer gesagt, wollen Sie Ihre Großmutter oder Ihre Mutter nochmal sehen? Und dann haben wir uns dafür entschieden. Und diesen Anblick, ich werde es nicht vergessen, weil da lag halt ein toter Mensch. Und der sieht auch nicht aus wie ein schlafender Mensch, so wie es ja oft heißt, sondern er sieht tatsächlich tot aus. Und das hatte ich bisher noch nicht gesehen. Und über die Abwesenheit des Lebens kriegt man eine Ahnung davon, was das Leben meint. Und so ist es mit meinen Bildern, auf denen jetzt vordergründig keine Menschen zu sehen sind, auch. Also in der Abwesenheit des Menschen, finde ich, begreift man ihn viel mehr, als wenn man ihn abbildet oder porträtiert.
Sie haben ja über viele Jahre Ihre Bilder auch auf Instagram geteilt und dann vor, weiß gar nicht, 2 Jahren oder so, glaube ich, oder ist es schon länger her?
10.
10. Also auf jeden Fall haben Sie Ihren Account gelöscht.
Ja.
Hat sich das Fotografieren danach verändert?
Gute Frage. Bestimmt. Aber jetzt habe ich vielleicht wieder zu einer ähnlichen Frequenz zurückgefunden. Ich habe schon gemerkt, dass ich ein großes Bedürfnis habe, die Bilder zu teilen. Und dann habe ich eine Zeit lang, bin ich dann immer mit meinem Telefon rumgelaufen, habe die Bilder auf dem Bildschirm gezeigt. Jetzt habe ich so diverse WhatsApp-Gruppen, an die ich die Bilder schicke. Interessanterweise gibt es darauf kaum Reaktionen, wenn ich ehrlich bin. Ich schicke die immer und die Leute schauen sich an, aber irgendwann sage ich dann immer, nervten euch die Bilder oder nee, mach mal weiter, ist interessant, aber so richtig entsteht da nichts, wenn ich ehrlich bin. Kann ich jetzt nur so erzählen, wie es ist. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten sollte.
Wir hören jetzt Musik.
Ja. Thank you.
Sie mögen, Lars Eidinger, haben Sie am Anfang gesagt, Langeweile und offensichtlich auch Langsamkeit. Ne? Das war langsam aus den Genosschen von Erik Satie mit Jean-Yves Thibaudet.
Ja, ich glaube, mir gefällt auch dieser Minimalismus. Ich weiß noch, ich habe früher eine Phase gehabt, da habe ich immer nach Platten gesucht, wo nur Schlagzeug drauf war. Weil mich dieses, ich nenne es jetzt mal überinstrumentalisierte, das ist immer so was Orchestrales haben, das überfordert mich manchmal. Ich suche dann tatsächlich gezielt nach Stücken, wo einfach nur das reine Klavier, das reine Piano zu hören ist. So, das gefällt mir, das höre ich mir gerne an. Diese Einfachheit, glaube ich, ist es dann.
Woher, glauben Sie, kommt eigentlich Ihr tiefes Bedürfnis, so viel mit einem Publikum zu teilen? Also nicht nur das Schauspiel, sondern ja eben auch die Fotos, früher auf Instagram, jetzt, wie wir gerade gehört haben, in WhatsApp-Gruppen, wo es dann ein bisschen schade ist, wenn nicht immer sofort eine Reaktion kommt. Und vor ungefähr 2 Jahren ist ja auch dieser Dokumentarfilm entstanden oder beziehungsweise konnten wir ihn dann sehen, wo man auch sehr genau erkennen kann, was für Sie Spiel bedeutet, wie Sie der Schauspieler Lars Eidinger geworden sind, die Sie zumindest jetzt im Moment sind. Warum ist es Ihnen wichtig, dass das auch ein Publikum miterleben kann, alles? Sie könnten ja auch sagen, ich möchte mir Geheimnisse behalten, werden Sie sicher auch haben, aber vielleicht noch mehr?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die muss ich mir auch wirklich stellen. Und ich würde jetzt fast sagen, dass ich mich in der Hinsicht auch emanzipiert oder entwickelt habe. Dass ich dieses Bedürfnis nicht mehr so extrem verspüre wie früher. Und ich würde jetzt behaupten, dass es relativ einfach zu erklären ist, dass man dieses anonyme Publikum als Stellvertreter für eine andere Gruppe von Menschen, seien es jetzt beispielsweise die Eltern, sind, dem man was beweisen will oder von dem man Bestätigung haben will oder für die man sichtbar werden will. Und dann benutzt man dieses anonyme Publikum als Repräsentant dessen oder als Stellvertreter. Und irgendwann merkt man, warum mache ich das eigentlich für diese Leute, die doch anonym sind? Ich muss doch eigentlich dahin kommen, dass ich es vielleicht auch für mich selber mache, also um mir selber gerecht oder treu zu bleiben. Und vielleicht entferne ich mich darüber, dass ich immer, das war jetzt so ein Begriff, Entschuldigung, eigentlich mag ich das nicht, wenn man so ständig so Anglizismen benutzt, aber ich habe jetzt sehr lange in London gedreht und dann sind es wirklich manchmal so Worte wie jetzt der Begriff Crowdpleaser. Irgendwie hatte ich den so im Kopf die letzten Tage und dann dachte ich, ich will es eigentlich gar nicht sein. Ich will eigentlich gar kein Crowdpleaser sein, weil es auch so
der Menge gefallen.
Ja, weil es so, man will doch auch in so viel anderer Hinsicht oft individuell und besonders oder anders sein. So, warum hat man dann in der Hinsicht oft den Anspruch, allen zu gefallen? Also mir gefallen ja auch nicht alle. Ja, es hat die Frage, ne, ob man dann was zum reinen Selbstzweck macht, ist ja auch wahrscheinlich letztendlich ein Selbstbetrug. Also viele Sachen von dem oder wahrscheinlich alles von dem, was ich mache, würde ich wahrscheinlich auf einer einsamen Insel nicht machen.
Sie haben gerade London erwähnt und da, glaube ich, mit George Clooney und Adam Sandler gedreht. Können Sie uns da schon irgendwas drüber verraten? Ich meine,
ja,
man
alles,
denkt ja immer so,
Sie
boah,
wissen.
Cool. Ja.
Ja.
Ja, was war denn das?
Ich drehe das immer noch, ja. Am Anfang hieß es immer, ja, ihr dürft darüber nicht reden, aber das steht auch in der Zeitung. Also es gibt so Pressemeldungen, wo auch diese Besetzungsliste veröffentlicht wurde. Insofern kann ich es schon sagen. Und also die mutet wirklich absurd an. George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Greta Gerwig, Lars Eidinger. genau. Und es ist ein Film von Noah Baumbach, mit dem ich vor 2 Jahren schon mal einen Film gemacht habe. White Noise, der auf Netflix läuft. Und der hat mich gefragt, ob ich in seinem neuen Film wieder mitspielen will. Und ich bin da wirklich, und das meine ich jetzt nicht kokett, es ist einfach de facto so, ich bin da wirklich ein Kleindarsteller. Ich habe einen schönen Moment mit George Clooney. Aber sonst habe ich da, ich glaube, in dem ganzen Film vielleicht 4, 5 Sätze. Und ehrlich gesagt genieße ich es im Moment, nach all dem, was ich so gearbeitet habe die letzten Jahre, mich auch mal so ein bisschen zurückzulehnen und den anderen zuzugucken und davon zu lernen und mich inspirieren zu lassen. Und das ist doch total genial, wenn man die Möglichkeit hat, mal zu gucken. Also Noah Baumbach dreht mit wahnsinnigen Wiederholungen. Die spielen dann wirklich, es ist keine Übertreibung, 30 Takes. Also der wiederholt es 30 Mal. Das ist natürlich total interessant für mich, Adam Sandler und George Clooney anzuschauen, wie die 30 Mal die gleiche Szene spielen. Ja, also da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben darf.
Ich bin fast versucht zu sagen, keine Sendung mit Lars Eidinger, in der Musik vorkommt, ohne Brecht. Also jetzt hören wir noch, denn wovon lebt der Mensch, aus der Dreigroschenoper.
Ihr Herr, der uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwirkt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist.
Scham und eurer Lust besteht, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer schiebt und wie ihr es immer dreht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihren Teil zu schneiden.
Denn wovon lebt der Mensch?
Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwürgt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist.
Ihr Herr, der Himmel, der Gott, mag all die Zeit. Der Mensch lebt nur von Mist allein.
Lars Eidinger hier bei NDR Kultur à la carte.
Wovon lebt der Mensch? Fragen Sie mich jetzt.
Nein, ich frage Sie nicht, wovon lebt der Mensch. Ist Brecht so eine Art, in Anführungszeichen, Hausgott für Sie?
Ja, also nicht nur in Anführungszeichen. Ja, das ist für mich der, also neben Shakespeare der größte. So, und ich würde auch behaupten, dass alle Antworten auf alle Fragen, die wir so haben, in den Werken von Brecht und Shakespeare zu finden sind. Also es gibt diese Antworten.
Sie haben ja mal Brecht gespielt, tatsächlich, in dem Dreigroschenfilm. Das war eine große Herausforderung, weil der gesamte Text nur aus Originalzitaten bestand. Müssen Sie dann manchmal schon gar nicht mehr nachschlagen, sondern haben Ihr Brecht-Zitat für gewisse Situationen immer schon im Kopf?
Ja, ist ein bisschen so, stimmt. Aber ich, keine Ahnung, ich habe so ein Faible für Zitate. Das hat aber auch damit zu tun, das glaubt mir heute sowieso keiner mehr, aber ich sag's jetzt trotzdem. Wenn man mal schaut, so wie viel Theater, wie viele Betriebe, wie viele Werbekonzerne mit Zitaten werben. Okay, und jetzt wird es ein bisschen anmaßend, aber ich sag's. Ich glaube, ich habe mir das ausgedacht. Also alleine diese Kampagne von der Schaubühne, wir werben immer mit Zitaten. Ich weiß, dass Thomas Ostermeier behauptet, das wäre auf seinem Mist gewachsen. Ist auch okay, vielleicht stimmt's auch. Aber ich habe 2000 eine Partyveranstaltung am Theater gemacht, wo ich groß Zitate mit Diaprojektoren auf die Wand geworfen habe. So alt ist diese Idee und ich habe eine große Sammlung an Zitaten und Pop-Zitaten von allen möglichen Menschen und die habe ich natürlich parat, weil die habe ich rausgeschrieben, rausgehört und projiziere die immer sehr groß auf die Wand, wenn ich als DJ auftrete. Und deswegen bin ich wie so ein wandelndes Lexikon, was Zitate anbetrifft. Also sagen Sie mir irgendwas und ich sage Ihnen, ein passendes Pop-Zitat dazu oder aus der Literatur oder.
Was ist denn das Erste, was Ihnen zu Liebe einfällt?
Liebe, das gibt's ein Zitat von den Pet Shop Boys. Die haben gesagt, Liebe ist eine Mittelschichtsidee.
Und was sagen Sie?
Oder The Clash haben gesagt, es sind schon zu viele Lieder über Liebe geschrieben worden, das Thema ist durch. Finde ich auch sehr gut. Was ich sage, Liebe ist überhaupt nicht mein Thema, ehrlich gesagt. Ich finde, dass Liebe, also da gehe ich am meisten mit Sarah Kane mit, die gesagt hat, Liebe ist eigentlich eine romantische Verklärung. Und ich glaube tatsächlich eher an die Utopie des Moments und dass es tatsächlich am meisten wert ist, wenn ich jemandem gegenübertrete und sage, alles ist gut. Und wenn das gelingt, dass man das in dem Moment auch glaubt und dass es auch stimmt, dann ist das vielleicht Liebe. Ohne dass es eine Versprechung ist oder sondern dass es tatsächlich fast was Faktisches erfährt, dadurch, dass man sagt, alles ist gut, würde ich jetzt behaupten, ist utopisch. Aber die Sehnsucht danach finde ich reizvoll.
Romantisch ist der Film von Matthias Glassner auch überhaupt nicht. Aber natürlich geht es da auch um Liebe, weil es geht um Tod, um Leben, um Sterben, um Vergänglichkeit, um Rausch, um Familie, um alles, was eigentlich unser Leben ausmacht. Und deswegen glaube ich, dass auch viele, die den Film jetzt im Kino sehen können, ihre eigene Geschichte darin finden werden. Sie wahrscheinlich, Lars Eidinger, wenn Sie ihn dann nochmal wieder schauen, auch möglicherweise nochmal aufs Neue. Danke, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich immer sehr gerne hier. Ich finde es sehr speziell und eigen. Also ich stelle mir dann tatsächlich oft vor, wie die Leute dann zuhören. Also weil da gehört ja auch schon viel dazu, sich dem überhaupt auszusetzen. Also das ist ja tatsächlich im schönsten Sinne Langeweile.
Aber hoffentlich nicht langweilig. Mein Name ist Katja Weise. Das war NDR Kultur à la carte mit Lars Eidinger. Sterben ab sofort im Kino. Und wenn Sie das Glück haben und eine Karte bekommen haben fürs Hamburger Theaterfestival, können Sie im Juni auch noch Richard III. Sehen.